Herzlich willkommen bei Kern und Kante, deinem Psychologie-Podcast, der dich nicht motivieren will und der dich auch nicht beruhigen soll, wenn eigentlich Klarheit dran wäre. Kern und Kante ist für dich, wenn du dich wirklich für den Kern interessierst und auch vor ein bisschen Kante hier und da nicht zurückschreckst. Damit du von sporadischem Podcast-Input wirklich profitieren kannst, gehen wir gemeinsam in die Tiefe. Wir schauen auf das, was unser Denken lenkt, unsere Entscheidungen formt und Zwischenmenschliches klarer oder auch komplizierter machen kann. Wenn du deiner Karriere, deinen Beziehungen und auch deiner Haltung zu dir selbst psychologisch auf den Grund gehen willst und all das bedacht und erfüllend gestalten möchtest, dann bist du hier genau richtig, denn genau das liegt mir für dich am Herzen. Ich bin Maxine Holzkämper, Wirtschaftspsychologin, Coach mit zwei Praxen, Autorin von Zum Glück im Wandel und Startup-Founder. Ich gebe hier im Podcast gerne weiter, was ich mir in meinem Job über uns Menschen, unsere Karrieren und unser komplexes Leben so angeeignet habe. Kern und Kante ist wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich gedacht und hat Spaß daran, dort genauer hinzuschauen, wo Erklärungen zu Poppsychologie geworden sind. Wenn du also lieber bedeutsame Zusammenhänge verstehst, statt dich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben, dann bleib dran. Schön, dass du hier bist. In der Folge heute geht es um Konflikte und um eine Erwartung, die viele Führungskräfte so still mit sich rumtragen. Ich muss dafür sorgen, dass hier Ruhe einkehrt, ich muss vermitteln, ich muss Verständnis schaffen, ich muss alle Seiten hören. Und ich möchte heute eine These in den Raum stellen, die vielleicht erstmal irritiert. Führung ist nicht dafür da, Harmonie herzustellen. Führung ist dafür da, Verantwortung zu klären. Als Führungskraft musst du Konflikte nicht inhaltlich lösen. Als Führungskraft kannst du auch einfach nur Konflikte strukturieren. Und wenn du wissen willst, was dieser kleine, aber feine Unterschied für einen riesen Freiraum in deinem Arbeitsalltag schafft als Führungskraft, dann bleib jetzt dran. Die Folge heute, die entspringt sozusagen dem direkten Coaching-Alltag, den ich heute hatte, weil ich hatte heute Mittag ein Business-Coaching, in dem es um Konflikte ging. Also ich hatte eine Führungskraft da, also die Geschäftsführung, Top-Management saß bei mir in der Praxis und dann ging es darum, Konflikte zu bewältigen, die Mitarbeiter haben. Und diese Konflikte, die wurden an ihn herangetragen als Geschäftsführung und er hat sich dann in der Situation gesehen, diesen Konflikt zu lösen. Und bevor wir jetzt da inhaltlich einsteigen, will ich einmal kurz betonen, dass das ganz oft bei Führungskräften der Fall ist, wenn es um Konflikte geht im Unternehmen, dass egal, ob es jetzt Top-Management, also auf Geschäftsführerebene ist oder ob das auf Ebene des mittleren Management ist oder auch sei es nur eine Teamleitung oder eine Abteilungsleitung inne zu haben und dafür Konflikte verantwortlich zu sein oder für die Konfliktlösung verantwortlich zu sein, da passiert oft ein ganz bestimmtes Phänomen und zwar ist das, dass viele Führungskräfte auf Konflikte mit Moderation reagieren. Also so typisch Streitschlichtermäßig, wie wir das vielleicht aus der Grundschule oder aus der Schule kennen, wo man das so als Ehrenamt, so als Posten übernommen hat, Streitschlichter zu sein. Na, und dann hat man beigebracht bekommen, okay, man muss sich beide Seiten anhören, man muss diese Seiten spiegeln und dann gehen Führungskräfte dazu über, dass sie auch beide Seiten validieren, ne, und dann versuchen, Verständnis füreinander herzustellen. Das ist auch zunächst total sinnvoll. Ein Gespräch, vielleicht dann auch nochmal ein zweites Gespräch hinterher mit allen Beteiligten. Aber ab einem gewissen Punkt passiert etwas Gefährliches, also gefährlich natürlich in Anführungszeichen, aber es kann oft umschwingen von der Dynamik her, weil das permanente Würdigen aller Perspektiven des Konfliktes ein bisschen so die Fronten verfestigt. Warum? Weil ich als Beteiligte in dem Konflikt, die da vielleicht entweder die Schuldige erstmal war oder als Schuldige abgestempelt wird oder die auch das Opfer sozusagen von diesem Konflikt ist, ich fühle mich total in meiner Haltung bestätigt, dass mir was Unfaires widerfahren ist, weil ich werde ja die ganze Zeit verstanden, ich werde die ganze Zeit validiert, ich bekomme super viel Raum für all meine Argumente, bekomme viel Verständnis für meine Sichtweise. Und das bestärkt mich darin, auf meiner Haltung zu bleiben, auf meinem Standpunkt zu bleiben. Genauso geht es vielleicht der anderen Position, also ne, meinem Gegenüber, mit dem ich im Konflikt bin. Auch diese Partei bekommt super viel Verständnis entgegengebracht, ne, fühlt sich auch in ihrer Haltung bestätigt, bekommt auch viel Raum für die Argumente, bekommt auch viel Verständnis für die Sicht. Und dann sind 90% des Gesprächs, dass die Führungskraft beide Parteien verstehen kann und nur 10% drehen sich darum, aber könnt ihr auch die andere Seite verstehen? Und niemand bekommt eine klare Begrenzung von seinem Verantwortungsbereich. Also die Fronten verhärten sich nicht trotz so vieler Gespräche, sondern gerade wegen so vieler Gespräche. Und die Erfahrung habe ich halt öfters mit Führungskräften gemacht, dass sich Konflikte verhärten und sie dann zu mir kommen und sagen, Maxine, ich brauche irgendein Tool für Konfliktlösung oder für ein Teamklima, weil hier hat sich irgendwas verselbstständigt, was ich nicht mehr gelöst bekomme und die Beteiligten selber bekommen es auch nicht gelöst. Und deshalb dachte ich, ich mache mal eine Podcast-Folge darüber, weil in dieser Situation finden sich wahrscheinlich viele Führungskräfte oder haben sich mal da drin wiedergefunden. Und es ist hilfreich zu wissen, okay, was könnte ich beim nächsten Mal tun? Oder vielleicht hattest du als Führungskraft diese Situation auch noch nie, aber denkst dir so, okay, hey, das kommt bestimmt irgendwann mal auf mich zu. Deshalb bin ich jetzt lieber mit so ein paar Tricks und Kniffen gewappnet sozusagen. Und da steige ich mal natürlich anonymisiert, aber ein bisschen mehr in das Thema von der Coaching-Session heute ein. Mein Coachie hat nämlich gesagt, so ja, wir haben halt jetzt schon öfters darüber gesprochen, aber irgendwie bessert sich halt nichts, es ändert sich nichts. Und dann habe ich nur nachgefragt, na, was ist denn so passiert, was habt ihr für Gespräche geführt? Und dann hat er erzählt, dass sage und schreibe schon 16 Gespräche stattgefunden haben, also einzelne gemeinsam zu dritt. Dann einzelne Gespräche mit der einen Person, dann ist die andere Person auch noch ein paar Mal auf ihn separat zugekommen und so haben sich die Gespräche halt gehäuft und er hat 16 Gespräche sozusagen darauf verwendet, einen von der Intensität oder von der ja, Dramaturgie her recht kleinen und unbedeutenden Konflikt lösen zu wollen. Und diese 16 Gespräche, die sind aus einer ganz noblen Grundhaltung sozusagen geführt worden, weil mein Coachie einfach die Erwartung an sich gestellt hat, die viele Führungskräfte still mit sich rumtragen. Ne? Also ich muss dafür sorgen, dass hier wieder Ruhe einkehrt. Ich will einfach, dass die ihre Arbeit wieder konzentriert nachgehen können. Deshalb muss ich vermitteln, ich muss Verständnis schaffen, ich muss alle Seiten anhören. Und ich möchte heute mal eine These in den Raum stellen, die vielleicht erstmal irritiert. Führung ist nicht unbedingt dafür da, Harmonie herzustellen. Führung ist dafür da, Verantwortung zu klären. Wenn Konflikte nach mehreren Gesprächen immer noch bestehen, dann liegt das Problem selten darin, dass noch nicht genug geredet wurde. Oft liegt es daran, dass dieser Konflikt noch nicht klar genug strukturiert worden ist. Weil viele Konflikte als Beziehungskonflikt starten, also zum Beispiel jemand hat sich übergangen gefühlt, jemand hat sich angefahren gefühlt, nicht gehört, nicht gesehen gefühlt. Und diese Beziehungskonflikte, die enden dann irgendwann in so einer Rollenunklarheit, weil niemand mehr genau weiß, wer entscheidet hier eigentlich was genau oder wer trägt jetzt für die Lösung die Verantwortung, wo fängt mein Einfluss oder mein Verantwortungsbereich an, wo hört meiner auf und wo fängt dann dein Verantwortungsbereich an, für diesen Konflikt gerade mit in die Lösung zu gehen. Und da fängt eben dieser Teufelskreis an, okay, dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein Gespräch, weil es sich noch nicht gelöst hat. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein Gespräch und noch ein Gespräch. Und damit fängt dann dieser Kreislauf an, dass sich die Fronten eher nur noch verfestigen, statt ja aufeinander zuzugehen. Ein großes Phänomen hier ist die Verantwortungsdiffusion. Und das ist dann ab dem Zeitpunkt, wo mehrere Gespräche stattgefunden haben und es immer noch keine Lösung gibt, dann ist das das eigentliche Problem. Die Verantwortungsdiffusion, das ist so ein psychologisches Prinzip, das dann auftritt, wenn es so viele Beteiligte gibt, dass ich mich in der 50-50-Verantwortung rausziehen kann. Also, wenn ich zum Beispiel einen Streit habe mit einer Person, aber ne, das ist vielleicht mein Partner, dann haben wir beide 50-50 die Verantwortung, zu der Lösung beizutragen. Wenn aber dann zum Beispiel ein Streitschlichter in Form von einer Führungskraft oder so dazukommt oder ein gemeinsamer Freund oder so, dann greift das Prinzip der Verantwortungsdiffusion, weil die Zuständigkeiten nicht mehr klar sind, verteilen sich die Erwartungen dafür, wer löst jetzt hier dieses Problem, die verteilen sich so ins Leere. Jeder fühlt sich im Recht, aber niemand wirklich fühlt sich zuständig. Und genau dann kippt dieses Phänomen, dass die Führungskraft jetzt in unserem Business-Case-Fall, dass die Führungskraft von der Moderation in so eine Übernahme kippt. Also die moderiert dann nicht nur diesen Konflikt und guckt, okay, was können wir tun, um das zu lösen und lässt damit auch das Problem oder den Konflikt bei den Beteiligten, sondern die Führungskraft übernimmt diesen Konflikt. Die Führungskraft steigt inhaltlich tiefer in den Konflikt ein, als es nötig wäre, weil es gibt ein 12. Gespräch, ein 13. und 14. Gespräch. Die Führungskraft wälzt Argumente hin und her, versucht auszugleichen, zu vermitteln, zu verstehen und katalysiert damit ungewollt das Problem. Nicht, weil sie schlecht führen würde, sondern weil sie Verantwortung übernimmt, die eigentlich bei den Beteiligten liegt und weil die Beteiligten dadurch ihre Verantwortung, das Problem selber zu lösen, an die Führungskraft abgeben. Und das ist das, was ich eben meinte. An dem Zeitpunkt ist der Konflikt kein Beziehungsproblem mehr zwischen den beiden Beteiligten, die den Konflikt angefangen hatten, sondern der Konflikt ist inzwischen ein Strukturproblem. Es geht also nicht mehr darum, wer hat hier wen verletzt, sondern darum, wer trifft jetzt welche Entscheidung, wer macht dicht und trifft damit auch keine konstruktive Entscheidung und wer trägt welche Verantwortung. Wer muss aufhören, sich in die Zuständigkeit von jemand anderem einzumischen? Und das Ding ist, dass wir heute in der Coaching-Session rausgefunden haben, nach zwei Gesprächen war im Grunde alles gesagt. Gespräch 3 bis Gespräch 16 war völlig repetitiv. Und danach, also nach dem zweiten Gespräch, wo alles gesagt war, hätte es Struktur gebraucht, nicht noch mehr Empathie und nochmal in das Thema inhaltlich einzusteigen, sondern irgendwo den Punkt zu finden, zum Beispiel am dritten Gespräch festzustellen, hey, wir haben jetzt hier nichts Neues festgestellt, das ist alles Schnee von gestern, das ist genau das Gleiche wie in Gespräch Nummer 2. Ich glaube nicht, dass wir hier weiter an der Wurzel ansetzen. Es ist alles recht redundant gerade. Wir brauchen eine neue Struktur. Wir brauchen eine Lösung, die jetzt nicht damit zu tun hat, sich noch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern irgendwie darüber hinwegzukommen. Und da braucht man eben diesen Wendepunkt, den ich heute mitgeben möchte, den du vielleicht für deinen Führungsalltag auch übernehmen kannst, den du vielleicht auch im Privaten verwenden kannst und gar nicht nur unbedingt im Business-Kontext. Und der ist folgender. Wir wollen aufhören zu fragen, wie können wir das hier für alle stimmig machen? Ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr guter Hack in der Paarberatung, wenn ich Eltern bei mir habe, die zum Beispiel mehrere Geschwisterkinder erziehen. Also, dass die aufhören zu fragen, wie können wir das hier für alle stimmig machen, sodass alle eine Lösung haben, mit der sie zufrieden sind, sondern wir haben hier diesen Konflikt, der ist in meinem Business Case jetzt mit meinem Coachee seit 5 Monaten ist der akut, so, also beziehungsweise der ist schon lange nicht mehr akut, der ist chronisch irgendwie seit 5 Monaten. Und jetzt gucken wir nicht, wie können wir es für alle stimmig machen, sondern wer ist wofür verantwortlich? Das ist die Schlüsselfrage. Wer ist wofür verantwortlich in unserer Situation? Und das bedeutet nicht, dass jede Partei selber für sich definieren kann, was sie beitragen möchte, sondern das bedeutet, dass die Führungskraft ganz klar äußert, was wessen Verantwortungsbereiche sind. Also ganz klar sozusagen eine Erwartungshaltung zu äußern. Das ist dein Entscheidungsrahmen, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, das erwarte ich von dir und alles andere liegt nicht in deinem Einfluss, also liegt nicht in deinem Wirkkreis, aber das ist eine Erwartung, die stelle ich an dich und das ist dein Verantwortungsbereich. Und Klammer auf, es ist mir egal, ob du dahinter stehst oder ob sich das stimmig für dich anfühlt, ob du dich da im Recht fühlst oder nicht, das ist dein Verantwortungsbereich, das erwarte ich von dir, Klammer zu. Denn was ab einem gewissen Zeitpunkt Konflikte strukturiert, ist Klarheit. Das ist genau diese Klarheit und nicht noch mehr Verständnis. Und das ist ein Punkt, das ist auch ganz klar, der fällt vielen Führungskräften sehr schwer. Und viele Führungskräfte vermeiden diesen Schritt, weil sie befürchten, dass sie als hart oder unfair wahrgenommen werden würden oder weil sie denken, echte Führung, die ist so komplex oder Führungskraft zu sein, ist so komplex und das zeigt sich hier wieder mal gerade, wie schwer das ist, alle unter einen Hut zu bringen. Und als Führungskraft ist es meine Aufgabe, dass ich hier einen Konsens herstelle. Aber Führung heißt ganz klar gar nicht, dass ich alle glücklich machen muss, sondern Führung heißt in dem Fall, dass man ganz sauber abstecken kann, was ist wessen Rolle und was sind wessen Entscheidungsräume sozusagen. Emotionen dürfen da sein. Emotionen sind Informationen, das sage ich immer. Also wir wollen überhaupt nicht von den Mitarbeitenden dann erwarten, dass sie nicht mehr verletzt sind oder dass sie nicht mehr frustriert sind. Also Emotionen dürfen da sein, die dürfen wir auch absolut validieren. Aber wir wollen so aus dem Händchen halten raussteigen und einem auf Augenhöhe gegenüberstehen, sagen, okay, ich kann verstehen, dass es dir so geht, Aber wir brauchen hier eine Lösung für unseren konstruktiven Arbeitsalltag. Und deshalb erwarte ich von dir, dass du mit deiner Emotion diese Verantwortung übernimmst. Emotionen dürfen da sein, aber sie dürfen nicht das Steuer übernehmen. Und das hatten wir heute auch den Punkt, dass mein Coachie meinte, ja, aber ist das nicht irgendwie zu viel verlangt? So, ist das nicht zu hart? Ist das nicht zu kalt? Ist das nicht zu ignorant irgendwie auch als Führungskraft? Und dann sind wir quasi zu dem Punkt gekommen, es ist eigentlich nichts Großes, was man erwartet, wenn man sagt, okay, bitte spring über deinen Schatten und mach etwas entgegen deiner Emotionswelt. Also das ist einfach ein Teil ganz normaler emotionaler Reife, A, zu fühlen und B, zu tun. Also ne, dann haben wir auch so Extrembeispiele sind wir mal durchgegangen. Ne? Also wenn da jemand sagt, ja, aber ich bin halt so, dann zählt das einfach nicht als Argument, weil wir sind alle erwachsene Menschen und ich bin zum Beispiel, also ich, Maxine Holzkämper, ich bin eine Nachteule. Ich bin absolut kein Frühaufsteher. Ich habe meine Peak Productivity, habe ich in den Abend- bzw. Nachtstunden. Übrigens, kleiner Fun Fact, gerade wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, haben wir 23.24 Uhr. So, ich fahre da einfach zu Hochtouren auf. Das ist einfach, so bin ich halt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin vereinbare, der morgens um 8 Uhr ist und ich tauche da nicht auf, dann kann ich nicht sagen, ach ja, habe ich verschwitzt, aber so bin ich halt, Klammer auf, Nachteule, Klammer zu, sondern ich muss ganz klar die Verantwortung übernehmen, dass ich mich anpasse, dass ich mich einem System anpasse, dass ich mich jemand anderem anpasse, dass ich Verantwortung dafür übernehme, in einem Environment mich zu bewegen, das abweicht von dem, wie ich halt bin. In dem Moment, wo ich einen Termin um 8 Uhr zusage, habe ich ganz radikal akzeptiert, dass da andere Spielregeln gelten als in meinem Zirkadianrhythmus, so, als in meinem Tag-Nacht-Rhythmus. Und in dem Moment, wo ich in dieses Environment reingehe, trete ich das Recht ab, in radikaler Weise so zu funktionieren, wie das nach meiner Intuition läuft oder wie ich das halt so rein von meiner Natur her brauchen würde. Dieses Recht trete ich dann ab. Und das ist ja gar nicht so, Gott, wie furchtbar, jetzt muss ich mich verstellen. Das ist ein ganz normaler Prozess von emotionaler Reife, dass man sich selber und seine natürlichen Tendenzen zurückstellen kann und dosieren kann, wo ist der Zeitraum, wo ich die ausleben kann, meine Tendenzen, und wo ist der Rahmen, wo ich meine natürlichen Tendenzen anpassen muss, wo ich auf andere zugehen muss, wo ich einfach austarieren muss, ist jetzt gerade angebracht, so bin ich halt auszuexerzieren, oder ist es gerade unangebracht und ist es gerade einfach von mir verlangt, mich anzupassen. Das ist ein ganz normaler Prozess emotionaler Reife und deshalb kann man das auch als Führungskraft von seinen Mitarbeitenden erwarten. Ich kann verstehen, dass du frustriert bist und gleichzeitig ist es deine Verantwortung, da jetzt drüber zu stehen und auf deinen Kollegen zuzugehen. Auch diese emotionale Reife von Mitarbeitenden zu erwarten. Das ist nicht zu viel verlangt, das ist absolut im Rahmen. Es kommt natürlich auch darauf an, ne? Wie bringt man das rüber, wie will man das formulieren, wie argumentiert man auch diese Erwartungshaltung, die man da hat. Aber es ist definitiv erlaubt. Du musst als Führungskraft nicht immer Konsens erzeugen. Du kannst auch einfach erwarten, dass eine Lösung produziert wird. Und an der Stelle können wir vielleicht verschiedene Arten von Konflikt voneinander unterscheiden. Und zwar sind das auf der einen Seite Beziehungskonflikte und auf der anderen Seite sind das Rollenunklarheiten. Also zum Beispiel, wenn ein Konflikt entsteht, weil Zuständigkeitsbereiche nicht klar sind. Und das äußert sich manchmal darin, dass der eine Mitarbeiter den anderen enttäuscht, weil es war einfach nicht klar, was sind wessen Zuständigkeiten und wer muss sozusagen in Vorleistung gehen mit seiner Arbeit, weil das Ergebnis dieser Arbeit Nummer A braucht der nächste Kollege, um daran anzuknüpfen und seine Arbeit darauf aufzubauen und so. Das heißt, es gibt viele Konflikte, vielleicht wenn du auch mal so an deinen Führungsalltag denkst, fallen dir da ein paar ein. Es gibt viele Konflikte, die auf Rollenunklarheiten basieren. Und auf der anderen Seite gibt es Beziehungskonflikte, die unabhängig vom Tätigkeitsbereich, unabhängig von der Position bestehen, einfach weil da Mensch auf Mensch trifft, zwei verschiedene Charaktere treffen aufeinander. Vielleicht gibt es viel zwischen den Zeilen, was gesagt wurde, was missverstanden wurde und dadurch entsteht ein Beziehungskonflikt. Und das ist ein zentraler Unterschied, weil Beziehungskonflikte Gespräche brauchen, aber Rollenunklarheiten brauchen keine Gespräche, die brauchen Struktur. Wenn du zum Beispiel versuchst, ein Rollenproblem emotional zu lösen, dann wird das größer. Ne, aus genau dem Effekt, den wir eingangs beschrieben haben. Aber wenn du versuchst, ein Beziehungsproblem strukturell zu ignorieren, dann wird das immer persönlicher. Und einen guten Führungsstil zu fahren, bedeutet, dass wir diese beiden Ebenen, diese beiden Kategorien von Konflikten voneinander unterscheiden können. Und hier kommt die Entlastung für dich als Führungskraft. Du musst nicht jeden Konflikt und unterschiedliche Perspektiven zu einem gemeinsamen Verständnis verschmelzen, sozusagen. Du musst nicht dafür sorgen, dass sich alle einig sind. Das wird wahrscheinlich insgeheim eh nicht passieren. Du darfst Konflikte strukturieren, statt sie emotional und inhaltlich zu lösen. Du darfst da klarer werden und du darfst auch inhaltlich aus Konflikten wieder aussteigen und den Ball bei den Beteiligten lassen. Weil paradoxerweise entsteht genau dadurch oft viel mehr Ruhe im System. Weil du kannst dir auch vorstellen, zwei Geschwisterkinder streiten sich und das Elternteil steigt jetzt inhaltlich in den Streit ein, wer denn das Spielzeug jetzt zuerst hatte und so weiter, ne? Also, ja, aber du hast damit wirklich zuerst gespielt und man steigt als Elternteil inhaltlich in den Streit von zwei kleinen Geschwisterkindern ein. Dadurch entsteht mehr Turbulenz. Was Ruhe erzeugen würde, wäre Klarheit. Also, dass das Elternteil erwartet von beiden Kindern, dass sie aufhören zu streiten und dass sie einen Weg finden, sich mit dem Spielzeug zum Beispiel abzuwechseln. Also das ist klingt jetzt wahrscheinlich zu plakativ, aber der Unterschied ist, emotional nicht in diesen Konflikt einzusteigen, nicht inhaltlich einzusteigen, sich auch nicht auf eine der beiden Seiten zu schlagen oder so, sondern dass du als Führungskraft lediglich in der Metaebene bleibst. Also du bleibst rein in der Vogelperspektive und strukturierst diesen Konflikt, anstatt den emotional lösen zu wollen. Also du strukturierst, okay, ich sehe, du hast diese Perspektive, du hast diese Perspektive. Zu deiner Perspektive sagst du gar nichts, musst du nicht. Und dann gehst du dazu über, zu sagen, was brauchen wir für eine Lösung? Wir brauchen die Lösung, dass zum Beispiel, dass beide wieder ordentlich miteinander reden können, dass die wieder sachlich über ihre Arbeitsabläufe sprechen, statt da emotional zu werden oder was auch immer du in diesem Konflikt halt für eine Lösung brauchst. Und um zu dieser Lösung beizutragen, ist dein Verantwortungsbereich oder meine Erwartung an dich folgende und meine Erwartung an dich ist die folgende. Also, dass du rein auf struktureller Ebene bleibst. Weil Klarheit Sicherheit erzeugt, auch wenn sie nicht jedem gefällt. Das ist auch dieses Phänomen, also ich bin ganz oft dabei, dass im Führungsalltag, dass wir da ganz viel von Erziehung rausziehen können. Also wir können ganz viel, wenn zum Beispiel eine Person im mittleren Management ist oder so und möchte da über ihren Führungsstil sprechen und hat gleichzeitig auch Kinder, dann gibt's ganz oft Parallelen, wie gehst du denn mit deinen Kindern um und wie kannst du das zum Beispiel auf deinen Führungsalltag übertragen? Weil das sehr ähnlich, also psychologisch sind das sehr ähnliche Prozesse, die da ablaufen. Und so kannst du dir auch vorstellen, ein Kind, das weiß, dass es nur am Wochenende, am Sonntag zum Beispiel Süßigkeiten essen darf, mit dem ist es viel leichter, jeden zweiten Mittwoch darüber zu diskutieren, warum es jetzt keine Süßigkeiten darf, als ohne diese Klarheit, ohne diese Sonntagsregel, immer wieder aufs Neue zu diskutieren, warum das sind das jetzt zu viele Süßigkeiten, warum ist das schlecht für dich? Ja, ich weiß, du willst die trotzdem, weil die sind lecker, ich finde die auch lecker, aber wir müssen darauf achten, dass unsere Zähne gesund bleiben und so weiter und so fort. Also Klarheit erzeugt Sicherheit, weil sie Orientierung stiftet, auch wenn sie nicht jedem gefällt. Deshalb, wenn du heute eine Sache aus der Folge mitnimmst, dann könnte das zum Beispiel sein, wenn sich ein Konflikt, den du lösen möchtest, als Führungskraft nach zwei Gesprächen noch nicht bewegt oder gelöst hat, dann frag dich nicht, was muss hier noch gesagt werden oder wen muss ich noch mehr hören, sondern frag dich vielleicht stattdessen, was ist hier noch nicht klar genug geregelt? Und vielleicht hast du die Tendenz, dass du zu lange versuchst zu moderieren, statt wirklich einzugreifen und Klarheit an den Tag zu legen, beziehungsweise ganz klar die Übernahme von bestimmten Verantwortungsbereichen einzufordern. Konflikte verschwinden nicht unbedingt durch mehr Verständnis, sondern die beruhigen sich nämlich dadurch, dass klarere Verantwortungsräume entstehen. Und damit lasse ich dich jetzt zurück in deinen Alltag, vielleicht mit einem Gedanken, der noch ein Stück mitläuft, vielleicht auch einfach nur mit mehr innerer Orientierung und mehr Ordnung. Wenn diese Folge was sortiert hat, eingeordnet hat, geschärft hat, dann freue ich mich über eine Bewertung hier im Podcast. Einfach so als stilles Zeichen, dass sich die Arbeit hier lohnt im Podcast. Und wenn du merkst, dass eines von diesen Themen der letzten Folgen oder auch von heute mehr Raum braucht und du wünschst dir da einfach ein professionelles Gegenüber, mit dem du das mal durchdenken kannst, mit dem du Lösungen finden kannst und du möchtest da ins Coaching kommen, dann findest du alle Wege zu mir in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder, wenn es nächsten Dienstagmorgen heißt, willkommen bei Kern und Kante, deine Maxine.